Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen am heutigen Nachmittag hier an der Plattform um 16 Uhr beim schönsten Frühjahrswetter, möchte ich sagen. Und wir sprechen heute auch über ein sehr schönes, spannendes, interessantes Thema, technisch orientiert. Wir sprechen indirekt über Albert Einstein, aber konkret über das Albert Einstein Discovery Center und der gleichnamige Verein. Albert Einstein Discovery Center e.V. ist bei mir heute zu Gast in der Plattform und konkret sind bei mir heute meine Studiogäste zum einen die Frau Dr. Nancy Hecker-Denschlag. Hallo Frau Dr. oder Frau Hecker-Denschlag. Herzlich willkommen hier wieder im Radio. Wir haben schon mal einen Lokaltermin und zusammen auch letztes Jahr eine Wissensstrahlung gemacht und außerdem dabei der Herr Dr. Carsten Bischoff. Herr Bischoff, ganz herzlich willkommen. Ebenso Premiere für Sie hier bei uns im Radio und wir sprechen also eine Stunde gemeinsam hier über das Thema Albert Einstein Discovery Center. Mein Name ist Michael Trost und ich würde vorschlagen, Sie kennen das schon aus den anderen Sendungen, wir machen die kurze Vorstellrunde, vielleicht, dass Sie den Hörern ganz kurz erzählen, wer Sie sind, wie die Funktion ist im Verein und natürlich auch, wie Sie überhaupt da dazugekommen sind, eben auf Idee zu einem Einstein Discovery Center, also alles, was so ein bisschen wissenswert und relevant ist zum Einstieg für die Hörer, würde ich sagen, machen wir.
Okay, dann fange ich an. Ich bin Nancy, ich bin Vereinsvorsitzende. Verein wurde im September 2016 gegründet. Ich bin promovierte Physikerin, lebe in Ulm seit 2009. Wie alle Hörer hören, bin ich kein Deutscher, sondern Amerikanerin, deswegen eine komische Aussprache. Aber ich freue mich, in Ulm zu wohnen. Und weil ich Physikerin bin und Albert Einstein in Ulm geboren ist, denke ich, dass wir und der ganze Verein und die Vereinsmitglieder und viele andere in der Stadt denken, dass wir sollten mehr hier für Albert Einstein machen. Und deswegen wollen wir ein Albert Einstein Discovery Center in Ulm gründen.
Ich bin Carsten Bischoff, ich bin Astrophysiker und noch gar nicht so lange in Ulm, seit etwa 3 Jahren und fand die Idee sofort ganz toll, als ich hierher gekommen bin, dass ein Verein sich bemüht, etwas zu gründen, was Albert Einstein würdigen wird. Und seit Sommer letzten Jahres bin ich jetzt Schriftführer in dem Verein und bin ganz froh, dass ich daran mitwirken kann.
Sie sagten es, glaube ich, schon. Na, das heißt, wir kommen am besten noch zu den Details, wann überhaupt der Verein gegründet wurde. Also Sie sind jetzt noch nicht ganz so lange dabei, Sie sind schon ein klein bisschen länger dabei. Vielleicht geben wir einen kurzen Überblick. Ich weiß, 2006 war es. 16 natürlich.
Genau,
16.
Wir sind nur 2,5 Jahre alt.
Geben wir da einfach mal einen kurzen Überblick, wann Sie begonnen haben, wie viele Leute da vielleicht dann die Idee hatten und wie viel Sie heute schon sind, wie viele Mitglieder. Geben wir einfach mal vielleicht einen kurzen Überblick über den Verein von der Gründung bis zum heutigen Tage. So ganz kurz einfach ein paar Eigenschaften, Charakter, Merkmale dieses Vereins, sagen wir mal so.
Gut. Verein wurde gegründet im September 2016. Es gab 9 Gründungsmitglieder und wir haben uns zusammengestellt, viele Professoren aus der Uni, anderen Persönlichkeiten aus der Stadt. Und wir haben gesagt, diese Idee ist so gut, dass wir sollten das ein bisschen gemeinsam vorantreiben. Und die Idee ist, durch einen Verein kann man mehr, man kann Mitglieder haben, die auch aktiv dann sind und das einfach propagieren. Wir sind eine Bürgerinitiative oder Bürgerinitiative. Wir wollen etwas Gutes für die Stadt dann tun. Und seitdem sind wir, was ist passiert? Ich meine, in den letzten Zeiten sind wir stark gewachsen. Wir sind über 500 Mitglieder. Wichtig für den Verein ist, dass wir ein echt eingetragener Verein sind, gemeinnützig. Alle Spenden können wir ja als Spendenbescheinigung ausstellen. Und was haben wir gemacht? Wir haben 2 große Veranstaltungen in der Stadt gemacht. Wir haben die eine letztes Jahr für Albert Einsteins 139. Geburtstag am 14. März haben wir the Next Big Thing Event. Carsten, möchtest du ein bisschen mehr über the Next Big Thing erzählen?
Das war eine große Veranstaltung. Ich selber war leider gerade nicht dabei. Ich war da sehr traurig, dass ich das verpasst habe, weil es wirklich auch sehr erfolgreich war. Wir hatten einen Nobelpreisträger, der auch unser Schirmherr ist auf der Bühne, der diskutiert hat mit der Stadtcommunity. Der Professor Gutfreund aus Jerusalem war da, hat einen Vortrag gehalten. Und ja, das war eine Gelegenheit, bei der wir, glaube ich, nochmal viel Bekanntheit dazu gewonnen haben, viele neue Mitglieder auch gewonnen haben. Und die Veranstaltung hat im Stadthaus stattgefunden, war super gut besucht. Da waren wir alle sehr zufrieden, wie das gelaufen ist.
Und dort haben wir bekannt gegeben, dass wir zwei Nobelpreisträger als Schirmherren haben. So, Bert Sackmann ist Nobelpreisträger in Medizin. In 1991 hat er den Nobelpreis bekommen in Medizin. Und Wolfgang Kettle hat den Nobelpreis bekommen in 2005 für Bose-Einstein-Kondensat. Der hat einen direkten Draht mit Einstein, weil er hat gemessen, was Einstein vorhergesagt hat. Und das war diese eine große Wett, das war im März letztes Jahres. Und dann im Oktober hatten wir die Ikone Albert Einstein. Das war eine Veranstaltung eher Kunst. Das geht ja um einen Kunstsammler, Sebastian Murken, hat über seine Kunstsammlung vom Einstein-Porträts präsentiert und wie Einstein in der Medienwelt, wie er präsentiert ist, wie er es in Kunst erscheint.
Das war insofern auch interessant, weil es eben nicht so das übliche naturwissenschaftliche Thema war, was man sonst immer mit Einstein sofort verbindet, sondern weil er auch wirklich ganz viel über dieses ganz besondere Image von Einstein erzählt hat, dass jeder sofort das Porträt, die Ikone Albert Einstein erkennt. Das Bild ist auf der ganzen Welt bekannt, also nicht ein ganz konkretes Bild, aber das Gesicht von Albert Einstein und definitiv nicht nur bei Physikern, bei Naturwissenschaftlern, sondern wirklich überall, und er hat ganz verschiedene Porträts gezeigt, Bilder gezeigt. Sofort erkennt man immer das Wesentliche an Albert Einstein und ja, diese sehr große Berühmtheit, die man sonst eben nicht unter Naturwissenschaftlern hat. Das ist ja doch was sehr Spezielles. Die hat er sehr gut präsentiert, der Professor Murken. Das, was Albert Einstein insbesondere ausmacht.
Ist eigentlich Einstein nicht der Inbegriff eines Forschers, eines Physikers, eines, sag mal, Welterklärers? Ich glaube, wenn man diesen Begriff, oder wenn man nachfragen würde, wer ist der berühmteste vielleicht, Physiker oder der berühmteste, ich sag mal, Welterklärer im Sinne von Erklärung von Raum und Zeit und all dem, dann würden die meisten Menschen, zumindest bei uns, denke ich mal, gleich sagen Albert Einstein, oder? Ist das nicht so eigentlich die Ikone, der...
Der ist der bekannteste Physiker der Welt. Ich meine, Isaac Newton ist auch, die beiden sind auf der gleichen Niveau, aber Einstein ist jünger. Ich meine, der hat viel in der 20. Jahrhundert beigetragen. Mhm. Aber ich glaube, es gab irgendwie eine Diskussion, der berühmteste Person in der Welt. Es gibt Jesus Christus und es gibt Albert Einstein. So.
Ja, also auch in den USA, da würde das auch jeder sofort so sehen, weil mein Gedanke war ein bisschen anders. Ich hatte mal hier Gäste aus dem asiatischen Bereich und dann habe ich gesagt, naja, Ulm hat über Ulm gesprochen oder die Bedeutung oder einfach Albert Einstein erwähnt, und dann war denen der Begriff Albert Einstein kein Begriff. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein.
Nein.
Also das entweder ist man dann total ungebildet, sage ich mal, oder an der Stelle, ich weiß auch nicht, in Asien oder irgendwo wird, was weiß ich, keine Physik oder keine über Forschung nicht gesprochen. Aber ich meine, der ist doch weltweit, bekannt. Und wenn also Gäste nach Ulm kommen, ich stolz präsentiere, sogar da an diesem Einstein, an dieser Figur, die ja dort in der, weiß nicht, wie heißt denn die Straße, dort aufgestellt ist, wo die Zunge rausstreckt, diese sehr markante Figur dahin.
Die Fontäne bei der Zeughaus oder wo?
Ja, richtig, genau. Wenn man da vorbeiläuft und sagt, hier, das ist Albert Einstein, der ist in Ulm geboren, und dann, wer ist Albert Einstein? Da war ich erstmal baff, wie das sein kann.
Ja, also, aber das, so kriegen wir nicht. Wir kriegen aus Verein Anrufe, zum Beispiel vor einer Woche rief eine Frau an aus China, sie möchte eine Reise für Chinesen, die hier in Deutschland studieren, organisieren und sieht, dass ist in der Nähe und Albert Einstein ist dort geboren und hat unsere Webseite gefunden und wollte wissen, ob sie das Discovery Center besuchen konnte. Und ich musste sie ein bisschen trösten und sagen, naja, es steht noch nicht, aber sie hat gesagt, ja, was gibt es denn für Einstein in Ulm? Ich habe gesagt, es gibt Stadtführung, es gibt ein Denkmal von Max Bill, es gibt die Volkshochschule, wo man die Bilder sehen kann, aber etwas Großes nicht.
Also sie hatte natürlich den Gedanken natürlich schon, das, was im Discovery Center mal stehen soll, irgendwo dann zu besichtigen, aber das heißt, dass das Thema auf jeden Fall schon in der Welt bekannt ist und Albert Einstein auch mit Ulm assoziiert wird somit.
Ja,
in der Story, in der Legende zu ihm auf jeden Fall auch beschrieben ist, dass er aus Ulm letztendlich.
Ja. Also wir sind ja oft in der Fußgängerzone präsent, machen da Werbung für unseren Verein und da finde ich immer ganz besonders auffällig, wie viele Ausländer, Touristen oder auch, man weiß es ja nicht genau, was sie tun, ob sie auch mit der Universität zu tun haben, auf uns zukommen und nach Einstein fragen. Also der Anteil ist da ganz besonders hoch. Da ist das Interesse, ist immer mein Eindruck, ganz besonders stark und die wissen alle, dass Einstein in Ulm geboren ist, was vielleicht sogar unter den Leuten mehr bekannt ist als in Deutschland. Und die haben immer ganz starkes Interesse und fragen, was können wir hier besichtigen, wo ist sein Geburtshaus, wo sind die Denkmäler, wo sind die Museen. Diese Frage kommt ganz oft und da hatten sie offensichtlich ganz spezielle Leute, die Albert Einstein nicht kannten. Das sind wirklich sehr wenige, eben, weil es nachweislich einer der bekanntesten Menschen der Welt ist.
Ja, und ich muss dazu sagen, man überlegt, was bedeutet Salzburg ohne Mozart? Ja. Ich meine, das ist der gleiche hier. Man denkt Ulm, man wird in der Zukunft denken Albert Einstein.
Dreiteilige Ulm, Münster, Einstein. Und ja, nee, das ist eigentlich was, so die drei Begriffe gehören zusammen, oder?
Ich meine, es gibt viele Sachen, wofür Ulm bekannt ist. Ich meine, es gibt Bärblinger, es gibt der HFG, es gibt sehr viele Sachen, die sehr wichtig für Ulm sind. Aber Welt?
Genau, also Bärblinger kennt man wahrscheinlich nur in der näheren Umgebung. Ich weiß nicht, in der Geschichte, der Technikgeschichte auch, ob das so groß mit seinen Flugversuchen.
Ja, aber es wird in der Stadt viel gemacht für Bärblinger und so weiter. Aber man muss überlegen, ich komme von außen, nicht in Ulm geboren, von einem anderen Land. Und man denkt, aha, Ulm, Geburtsort, aber Einstein, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das muss man nutzen. Mhm. Und man kann so viel damit dann machen. Mhm.
Vielleicht das auch alle Hörer, die es noch nicht so ganz genau wissen, sagen wir einfach noch mal ganz kurz, in welcher Lebensphase, wie lange war denn Albert Einstein hier, wo hat er vielleicht auch gewohnt, wo ist er groß geworden, wo ist er auf den Straßen herumgesprungen, was ist da überliefert, was weiß man, beziehungsweise was ist definitiv einfach Fakt?
Ich meine, er ist hier in Bahnhofstraße geboren.
In der Bahnhofstraße, ja.
Dort, wo jetzt die Sedelhöfe gebaut werden, stand das Geburtshaus.
Und da gab es ja auch eine Pressemitteilung, dass man da Reste abgetragen hat, wo dann noch, glaube ich, wertvolle Ziegel irgendwo auch gefunden wurden.
Genau, und diese Ziegel werden wir nutzen, um ein neues Zuhause zu bauen für Albert Einstein. Sollen wir jetzt erzählen oder machen wir später über unsere spannende Aktion?
Ich würde sagen, da sprechen wir dann anschließend drüber. Ich wollte nur sagen, es ist auf jeden Fall in dem Umfeld, da stand
in der Nähe vom Hauptbahnhof, genau.
Ja, genau. Und ist sonst noch irgendwas überliefert? Zum Beispiel, ist er irgendwo noch in den Kindergarten gegangen, ist er in eine Schule gegangen oder wie lange, bis zu welchem Alter? Ich glaube, es war bis 4 oder so.
Nein, nein, 15 Monate ist er dann.
15.
Ach, 15 Monate. 15 Monate ist er in München und er war länger dann dort. Der hat bis seine Abi-Zeiten hat er dort gewohnt, aber seine Familie ist dann nach Italien gegangen und er hat keinen Abschluss gemacht in Abi. Der ist dann nach Italien gegangen. Der hat dann überlegt, er möchte dann mehr, der wollte studieren und in der Schweiz war es möglich, ohne Abitur zu studieren, wenn man die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Und dann hat er in der Polytechnik, glaube ich, war es. In Zürich hat er die Aufnahmeprüfung bestehen wollte, hat ein bisschen mehr nacharbeiten, hat dann dort studiert und hat in Zürich gewohnt. Ich meine, wo war er in der ganzen Welt? Der war auch in Bern als Patentamt, der war in Prag als Professor, der war in Berlin als Professor, der hat viele Reisen gemacht, der war in Zürich auch Professor und dann ist er gelandet in den USA, in Princeton, in den Institute for Advanced Studies und dort war er bis sein Tod.
Mhm. Das war dann, glaube ich, Anfang 50er Jahre.
Also 55.
55 ist er verstorben, ja. Nebenbei, weil wir es auch gerade sagen, im Ulmer, im, ja, in der Volkshochschule, im Einsteinhaus, sind ja auch einige Fotos. Mhm. Da ist er dann über verschiedene Lebensabschnitte und Jahrzehnte ist er mehrmals fotografiert worden. Da kann man auf jeden Fall zumindest auch Fotos anschauen, weil sie ja auch gesagt haben, dass Leute kommen und fragen, wo kann man denn hier was anschauen? Und da hatten sie das Einsteinhaus ja auch kurz erwähnt. Also im Endeffekt in Ulm, wenn man jetzt wirklich sich auf die historischen, naja, auf die Spuren machen will, man sieht nicht allzu sehr viel, die Bau Stelle, klar ist an der Stelle jetzt, wo das Sedelhöfe entsteht, da wird wahrscheinlich kaum mehr irgendwo ein Stein übrig geblieben sein.
Ich meine, es gibt auch in der Stadtarchiv, kann man Briefe vom Albert Einstein dann sehen. Es gibt sehr viele Briefe dort und ich muss sagen, das ist eine Schatzquelle, unser Stadtarchiv bezüglich Einstein.
Stadtarchiv war bei mir auch schon zu Besuch in der Wissenstrahle und ich habe damals auch gelernt, dass das also wirklich, dass die wirklich super tolle, interessante Informationen und auch wirklich Daten irgendwo oder Originale da haben.
Die haben also wirklich auch vom Geburtshaus, die haben viel denn dort.
Da ist vor allem auch dieser ganz wichtige Brief, wo er selber sagt, wie wichtig die Geburtsstadt für jedermann ist. Ne? Es wird ja häufig gesagt, er ist so früh als Kind weggegangen, also sein Vater ist halt weggegangen, ne? Er war noch ein Kind natürlich, er ist nicht, also nicht aktiv weggegangen, sein Vater ist beruflich nach München gezogen und er ist dann hier geboren und manchmal werden wir gefragt, ja, wenn er ja so früh weggeht, ist er dann überhaupt ein Ulmer? Aber das kann man eben in diesem Brief, den er dann an die Stadt Ulm irgendwann mal geschrieben hat, nachlesen. Da schreibt er, ich muss es jetzt mal vorlesen, damit ich es nicht falsch sage. Die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter. Also das war seine eigene Einstellung dazu. Für ihn war Ulm definitiv seine Geburtsstadt und damit was ganz Besonderes.
Und er hat sich auch nicht, er hat sie nicht verschwiegen, er hat sie nicht negiert.
Nein, natürlich nicht.
Er hat sich dazu auch bekannt. Das heißt, man kann guten Gewissens sagen, Einstein hat sich auch als Ulmer oder als gebürtiger Ulmer dann gesehen.
Das ist so. Er musste halt während des Nationalsozialismus als Jude weggehen und in die USA gehen. Das hat er ja auch nicht freiwillig gemacht. Er ist er war in Berlin in der Akademie der Wissenschaften und wurde dann da ausgeschlossen. Und musste insofern weggehen, aber er hat es wirklich, so wie er es da geschrieben hat, sicherlich auch gemeint, dass er einfach ein Ulmer war.
Ist irgendwas bekannt, ob ihn aus seiner, gut, wahrscheinlich war die Zeit dafür zu knapp, oder irgendwelche Eindrücke, irgendwelche Dinge, die mit Ulm zusammenhängen, zu seinen Forschungs- und zu seinen Theorien, irgendwie Tätigkeiten irgendwie animiert haben, dass er irgendwie einen Einfluss genommen hat, dass ihn irgendwo vielleicht irgendwas aus Ulm so beeindruckt hat, dass er, was weiß ich, zum Beispiel das Münster und irgendwelche Dinge oder irgendwas, das ihn inspiriert hat, irgendwie Forscher zu werden, sich physikalischen Gegebenheiten zuzuwenden, ist nicht bekannt, oder? Also ob irgendwo also, auch
ich seine... das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, er hat Beziehungen mit Ulm. Er hat Familie, die hier bis zum Zweiten Weltkrieg gewohnt hat. Er hat die auch besucht. Es gibt ein neues Buch bei Herr Rieber darüber, was ist die Beziehung mit Ulm. Und es gab Familienmitglieder, die nach dem Krieg zurück nach Ulm gekommen sind. Und neulich hat der Stadt auch seinen Cousin hier eingeladen, hat einen Vortrag gehalten über, was die Bedeutung für Ulm war, für die Familie. Wir wissen nicht über Einstein, aber zumindest für die Familie.
Und weil Sie sagen, in Buchau ist ja auch das Geburtshaus, glaube ich, der Eltern oder das Haus der Eltern.
Mutter,
da ist auf jeden Fall auch auf jeden Fall ein Hinweis an einem Haus. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Also in Bad Buchau von hier ca. 60 Kilometer sind es.
Aber was wirklich unglaublich ist, er war ein Schwabe.
Er war Schwabe.
Und wenn man ihn hört, kann man das Schwäbische raushören. Und seine Familie war länger in Schwabenland. So, er gehört zu der Geschichte der Familie, wenn man nach Bad Buchau geht. Es gibt einen Friedhof, wo es über 99 Einsteins begraben sind. Ich meine, die Geschichte fängt hier in der Umgebung an.
Bad Buchau war ein großer Teil der Familie. Sie sind von da dann nach Ulm gekommen, Einsteins Vater. Aber da in Bad Buchau haben noch mehrere gelebt.
Ja. Genau, das ist, glaube ich, dann das Elternhaus. Da ist nämlich eine Tafel und wie Sie sagen, ich weiß auch, da hat es ja diesen Friedhof, wo genau entsprechend die Einsteins dann auch begraben sind. Also zumindest in der Ulmer Umgebung, im Umfeld haben wir dann auch noch eine Quelle, die, wenn man sich quasi auf die Spuren von Einstein machen wollte, auch noch was tatsächlich besichtigen kann, wenn schon das das Haus dann hier im Ulmer Bereich beim Bahnhof dann so nicht mehr existent ist. Also es gibt auf jeden Fall das eine oder andere und also klar, Einstein und Ulm haben sehr viel miteinander zu tun. Wieso ist dann bisher eigentlich niemand auf die Idee gekommen, Einstein einen wesentlich größeren eine Bedeutung zuteil werden zu lassen und vielleicht in irgendeiner Form, auch Museum, Ausstellung oder irgendwie was zu begründen? Sie haben das 2016 dann jetzt auf den Weg gebracht, haben den Verein gegründet, aber ich meine, Einstein, das ist nur immerhin schon einige Jahrzehnte, dass er verstorben ist oder schon noch länger, dass er hier in Ulm gewesen ist. Man könnte jetzt sagen, da müssten noch auch andere Stadtväter oder andere Ulmer mal vielleicht auf den Gedanken gekommen sein, dass man hier in Bezug auf Einstein irgendwas etabliert, irgendwas macht, was unternimmt. Warum ist da eigentlich nichts passiert?
Tja, wir waren nicht hier in dieser Zeit.
Sehen wir genauso und deswegen haben wir gesagt, dann müssen wir da initiativ werden. Es gibt schon auch eine Arbeitsgemeinschaft Einstein, die jetzt von der Stadt eingerichtet worden ist. Also es ist nicht so, dass da nichts gemacht wird, aber ja, genau die Frage, die Sie gestellt haben, die liegt irgendwo auf der Hand. Und aber in Ulm ist es ja auch nicht das erste Mal, dass große Dinge aus der Bürgerschaft heraus angestoßen werden. Eben das Münster ist ja das allerbeste Beispiel, das auch von Bürgern initiiert worden ist. Die Universität später dann auch. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund dieses Titels, den wir für unsere Veranstaltung letztes Jahr gewählt haben, The Next Big Thing. Und ein Discovery Center, wenn das auch so entsteht, wie wir es uns vorstellen, auch aus der Bürgerschaft heraus initiiert, dann wäre das nächste große Ding in dieser Reihenfolge und insofern für Ulm nicht untypisch, nicht das erste Mal.
Wir schauen nach vorne, nicht was nicht gemacht ist, sondern was gemacht wird.
Genau. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal, was hier in der Musik beziehungsweise was hier im Schallplayer, im CD-Player drin liegt, was wir da jetzt zu hören bekommen. Und zwar habe ich hier eine Band, Placebo heißen die, das Album Battle for the Sun und der Titel heißt Kitty Litter. Hören wir uns das mal an und wir sind zurück in 3 Minuten und 50. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Heute sprechen wir über das Einstein Discovery Center und meine Studiogäste sind Nancy Hecker-Denschlag und Carsten Bischoff. Und wir haben nun im ersten Teil über den Verein Albert Einstein Discovery Center e.V. ein bisschen mehr erfahren und wir haben noch über Albert Einstein und den Bezug zu Ulm, warum ist er eigentlich für Ulm so bedeutsam und was kann man hier eigentlich in Ulm noch von Einsteins und also sprich Albert Einstein und Familie besichtigen sehen, wo sind da quasi einige Sehenswürdigkeiten oder auch für Touristen Möglichkeiten, irgendwo sich auf die Spuren von Einstein zu machen. Ja, jetzt haben wir gesagt, der Verein, Sie haben ein Vereinsziel und das heißt Bau eines Discovery Centers. Der ein oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, was unterscheidet ein Discovery Center von einem Museum und was ist eigentlich da so genau das Konzept? Denn ich würde sagen, steigen wir vielleicht mal so ein, erklären wir, warum das ein Discovery Center sein soll.
Also, wir haben ein 3-in-1-Konzept, so nennen wir es, und das hat und diese drei Teile setzen sich zusammen aus einem Science Center. Das kennt vielleicht eine oder andere. In Heilbronn gibt es was Ähnliches. In Winterthur ist eine sehr schöne Einrichtung. Da gibt es Experimente. Da kann man Physik wirklich erleben, ausprobieren. Das richtet sich an Schüler, an Jugendliche, aber auch an Erwachsene. Da kann man wirklich mit Physik spielen und spielerisch Physik erlernen. Der zweite Teil ist ein wissenschaftlicher Teil. Da wollen wir Einsteins Theorien vorstellen, was Einstein alles geleistet hat. Das ist ein sehr weites Feld. Es ist Physik, aber es ist, kommen alle Bereiche der Physik vor. Und es gibt auch ganz viele Bereiche heutzutage, wo wir im täglichen Leben von diesen Theorien abhängig sind. Also ein GPS, die ganze Ortung, die wir heute überall benutzen, jeden Tag, die würde nicht funktionieren, wenn wir nicht die Relativitätstheorie verstehen würden. Und dann gibt es noch einen dritten Teil und das ist eher der museale Teil, wo die Historie beleuchtet wird. Die Zeit von Einstein in Ulm, Ende des letzten, vorletzten Jahrhunderts. Wie sah es hier in Ulm aus? Was haben die Einsteins hier gemacht? Und die Historie seines Lebens. Das sind die drei Teile und zusammengefasst nennen wir das Ganze Discovery Center.
Also es ist nicht nur, dass man hingeht und quasi sich das anschaut, klassisch wie im Museum einen Rundgang macht, sondern man soll konkret auch was erfahren. Man soll, wenn ich Sie richtig verstehe, auch an der Stelle mit Experimenten, zu tun bekommen oder eben solche Experimente selber irgendwie ausführen, so dass man im Prinzip bestimmte Phänomene, die eben mit Einstein in Verbindung Verfügung stehen, dann auch selber, ja, einfach erfahren, selber sich veranschaulichen oder einfach ausprobieren kann.
Ja, ganz genau. Also wir halten auch gerade das für wichtig, dass wir da auch ja, für junge Leute vor allem auch Interesse an MINT-Fächern mitwecken, dass man Interesse an Wissenschaft, an Technologie bekommt. Das ist eben ja für die jetzt ein Museum noch nicht so das Richtige ist, eine zweite Schiene gibt, wie man mit diesen Themen in Berührung kommen kann. Und ja, jeder kann natürlich alle drei Bereiche sich angucken und sich umfassend informieren, aber es wird auch sicherlich Leute geben, die sich vielleicht nur für das Museum interessieren, für die Historie, oder eben Schulklassen, die dann wirklich nur das Science Center besuchen, um dort ein bisschen sich mit Physik auseinanderzusetzen.
Ja, das heißt, das ist schon ein sehr, sehr konkretes Konzept, was Sie erarbeitet haben. Das ist wahrscheinlich ja in Ihrem Verein so mit den Vereinsmitgliedern so entstanden, also mit sehr viel Mühe, sehr viel, naja, Zeitaufwand wahrscheinlich, dass man sich das alles so überlegt, wie könnte es gehen. Oder hatten Sie auch von außen irgendwie noch irgendwie dann Mitarbeit oder Zuarbeit? Oder ich meine, das wirklich sich zu überlegen, wie mache ich ein Museum, was könnten da für Experimente rein, wie könnte das Ganze sinnvoll einfach angeordnet und befüllt werden und dazu auch wahrscheinlich einfach die Erklärung, alles was dazu notwendig ist. Das ist ja unheimlich viel Arbeit, also ein Riesenmuseum mit drei verschiedenen, ja, wie soll ich sagen, drei verschiedenen Parts eigentlich, das ist doch ein Riesenthema.
Also die Kernideen sind schon alle im Verein entstanden, ja. von den Vereinsmitgliedern. Damit ist der Verein ja schon gegründet worden mit den Kernideen. Aber die Arbeit ist natürlich da auch noch längst nicht getan. Das muss ja alles noch ausgearbeitet werden, detailliert werden. Wir brauchen dann mal ein Gebäude. Ein Großteil der Arbeit ist natürlich noch zu tun auf dem Weg dorthin. Und irgendwann wird es ja auch mal anfangen, dass es wirklich Geld kostet, dass man Sachen nicht mehr allein ehrenamtlich mit ja, begrenzter Anzahl von Vereinsmitgliedern weiter detaillieren und ausarbeiten kann. Und da arbeiten wir jetzt gerade darauf hin, dass wir in diese Phase auch reinkommen, wo wir dann größere Projektkonzepte auch ausarbeiten können.
Sie haben dieses Konzept, also dieses 3-in-1, jetzt schon irgendwo in der Stadt präsentiert, oder wo hat man das überall oder wo ist das überall schon so kommuniziert und die Info?
Ich meine, wir haben mit alle Fraktionen über das Konzept gesprochen. Mhm. Wir reden häufig, ich meine, wir halten Vorträge, wir gehen herum und diskutieren mit den Leuten, was sie tun. Wir präsentieren das, wie Carsten gesagt hat, bei unseren Infostände in der Innenstadt im Frühling und im Herbst. Mhm. Kann jeder vorbeikommen. Wir geben die bekannt, die Termine mit einer Pressemitteilung, wann man uns besuchen kann, und man kann selber vorbeikommen und uns Fragen stellen. Was haben wir vor? Was machen wir? Was kann ich denn machen?
Wir sind eigentlich mit allen Bereichen der Stadt, mit allen Institutionen im Gespräch. Zum Beispiel denken wir auch, dass das ein großer Touristenmagnet sein wird. Und sind wir natürlich auch mit dem Stadtmarketing im Gespräch. Wir werden bestimmt da mit diesem Discovery Center auch noch zusätzliche Touristen nach Ulm locken können. Eben gerade, weil Einstein so eine sehr bekannte Figur ist, weil wir jetzt schon merken, wie groß das Interesse auch von außerhalb ist. Und wenn wir hier so eine Einrichtung haben, dann wäre das schon was ganz Besonderes, was es so in dieser Form sonst nicht gibt. Und das wird auch zum Beispiel den Tourismus ankurbeln.
Meine Frage ging auch in die Richtung, ob es da vielleicht von außerhalb, zum Beispiel vom Land oder gar vom Bund, in irgendeiner Weise Unterstützung geben kann, oder ob das wirklich ein Thema ist, was nur von der Stadt und dann eben von dem Verein selber irgendwie getragen wird, oder ob es da auch bei so einer Persönlichkeit nicht vielleicht, ja, gerade wie gesagt, aus dem Land irgendwie jemanden gibt, der dann auch Mittel dazu geben kann.
Ich meine, ja, das ist eine schrittweise Aktion. Man muss starten, man muss hier lokal bekannt werden, dann geht man auf der Landesebene, Bundesebene, aber man kann auch dazu sagen, wir sind schon bekannt in Israel. Wir haben von der Hebrew University die Zusage bekommen, den Namen Albert Einstein zu nutzen. Der Name Albert Einstein ist geschützt. Die haben die Schutzrechte drauf. Die haben das uns gegeben, damit wir diese Discovery Center so nennen können. So, aus Israel haben wir schon Unterstützung. Und das ist eine Sache, das wächst mit dem Interesse und mit mehr Mitgliedern und auch unser Projektkonzept, dass das gelesen wird, dass es promoviert wird. Und langfristig, wir versuchen natürlich alle Mittel zu bekommen, um das Discovery Center zu realisieren. Mhm. Wir arbeiten durch Spenden momentan, aber langfristig können wir auch uns vorstellen, dass es gibt Zuschüsse vom Land oder Bund oder EU oder vom sonst noch Sponsoren.
Also momentan konzentrieren wir uns schon noch hier auf die Stadt und auf die Region, um hier erstmal wirklich bekannt zu werden und gut verankert zu sein. Und da sind wir auch letztes Jahr wirklich sehr gut vorangekommen. Und ja, die nächsten Schritte, wie jetzt schon gesagt, dann geht es auch darüber hinaus.
Also jedenfalls, Sie haben ein Konzept erarbeitet und das Konzept ist schon sehr, sehr detailliert, ist im Gegensatz zu dem, was wir, glaube ich, letztes Jahr gesprochen haben, schon wieder ein Jahr weiter. Ich glaube, letztes Jahr war es noch ein bisschen mehr vage. Jetzt habe ich doch auch schon entnommen, dass Sie wirklich sehr, sehr genau wissen, wie das Ganze ausschauen soll. Letztes Jahr, als wir hier in der Wissensstrahlung mal gesprochen haben, war ja auch schon, was den Raum, was den Ort angeht, schon eine Idee vorhanden. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz, wo Ihr Vorschlag wäre, dass man das Discovery Center dann errichtet, wo das räumlich wäre und vielleicht sagen Sie auch dazu, wie groß, also wie muss man sich das vorstellen. Das ist ja dann, wenn drei Sachen in einem stehen sollen oder gebaut werden sollen, nicht gerade ja nicht so klein wie das Radio zum Beispiel, nicht kleine Hundehütte, sondern es ist dann schon was richtig Großes.
Ich meine, wir haben viele Schätzungen gemacht, wie groß das Gebäude sein wird, aber am letzten Endes muss es eine Machbarkeitsstudie gemacht werden. Diese ist Teil, wenn wir genügend Spende haben, das können wir später darüber diskutieren, aber dann gehen wir in Machbarkeitsstudie, aber wir reden über Größe zwischen 7.000 und 10.000 Quadratmeter. Das ist ein großes Gebäude. Das steht in unserem Konzept. Mhm. Es kann kleiner denn sein, wenn wir feststellen, dass es muss kleiner denn sein. Aber das ist der Rahmen. Und der Ort, wir wollen in der Nähe vom Einsteins Geburtshaus und wir wollen in der Nähe vom Hauptbahnhof sein. Mhm. So, damit es erreichbar ist und dass es mitten in der Stadt dann ist. Und wir sind in Diskussion mit der Stadt. Es gibt keine konkrete Aussage, aber momentan ist es so, wir bringen Geld, um alle das zu finanzieren und die Stadt diskutiert mit uns, wo wir das Gebäude denn bauen können.
Also Sie müssen im Prinzip jetzt finanziell quasi, oder Sie müssen also finanziell nachweisen, dass das realistisch ist. Sie müssen jetzt quasi Spender oder irgendwie Leute finden oder beziehungsweise einfach ein Budget nachweisen, dass dann irgendjemand sagt, wir packen das Projekt an und ich weiß nicht, wer dann Bauträger, was die Stadt oder wer der Verein oder wer wäre dann, wenn das wirklich in Umsetzung ginge, wer wäre dann der Verantwortliche, dass das gebaut wird? Wären Sie das dann oder die Stadt oder wie ginge das dann?
Momentan denke ich, wir werden eine Stiftung denn gründen und es wird über eine Stiftung getragen. Ja. Aber das ist momentan in Planung. Mhm. Aber bis man die große Summen an Geld hat, wird es nicht über die Stadt laufen, wird nicht über einen Verein laufen, wahrscheinlich über eine Stiftung.
Ja, das heißt, der weitere Weg ist jetzt eigentlich eben das Thema Mittel zusammenzubekommen. Es hängt alles eigentlich am Geld, sag ich mal so, oder? Genau. Das heißt, alles andere, das Konzept, was genau, wie man es aufbauen könnte, wo es sein könnte und alles, das ist eigentlich schon sehr genau in Ihrem Plan und vorhanden, sehr schön beschrieben, sehr genau beschrieben. Es hängt jetzt eigentlich am Geld und daraus ja, würde sich dann eben ergeben, kann man oder kann man nicht bauen oder gegebenenfalls, vielleicht muss man kleiner bauen, wenn vielleicht nur ein kleineres Budget irgendwie zustande kommt oder
ja. Aber wir sind überzeugt, dass wir es schaffen. Wir haben gute Ideen, wir haben Mitglieder im Verein, die wirklich tolle Ideen haben. Eine haben wir letztes Jahr gestartet, das war diese Einstein für Einstein Aktion. Am 15. Dezember haben wir bekannt gegeben oder wir haben in der Stadt eine Veranstaltung gehabt, wo wir 100 Tafeln haben, die Stücke oder Würfel vom Einsteins Geburtshaus haben. Das haben Sie hier gesehen. Das ist so ein kleiner Würfel, 1,5 Zentimeter bei 1,5 Zentimeter. Ups. Und jede Person, die uns mehr als 100 Euro spendet, kriegt als ein kleines Dankeschön diese Tafel. Mhm. Die Tafeln sind nummeriert, das heißt, sie sind authentisch. Es gibt nur ein pro Nummer. Und unser Ziel ist, 1 Million von dieser Tafel in der gesamten Welt zu verteilen durch Spenden von über 100 Euro.
Wie weit sind Sie von dem Ziel denn noch weg? Oder kann man da schon was sagen? Sind schon, 50% weg oder auf
50%, wir werden die nicht hier sitzen. Wir haben es einfach gestartet. Ich meine,
wir haben kurz vor Weihnachten mit 100 Tafeln angefangen und die waren dann auch wirklich sofort weg. Da waren wir ganz zufrieden. Also wir haben letztes Jahr, da waren wir auch dankbar, die Zustimmung von der Stadt Ulm bekommen, dass wir diese Aktion so machen können. Und weil es knapp vor Weihnachten war, haben wir erstmal mit 100 Tafeln angefangen und die sind auf sehr viel Zuspruch gestoßen und wir bereiten jetzt gerade die zweite Tranche vor. Da werden wir 2500 Tafeln vorbereiten und das wird genauen Termin kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall im ersten Halbjahr dieses Jahres laufen, machen wir dann über unsere Webseite bekannt, wenn es wirklich startet, soll auch erst nochmal hier den Schwerpunkt in Ulm und der Region haben. Also wer da ein Interesse hat, man kann dann unter www.aemuseum-ulm.de nachschauen, da werden wir darüber informieren und dann auch eine eigene Webseite einrichten, über die wir diese Spenden entgegennehmen. Das wird die zweite Tranche sein und danach kommt dann, werden wir es weltweit ausrollen über diese Webseite, die wir da gerade einrichten und schauen, wie schnell wir unserem Ziel da näher kommen.
Sie haben sich da wahrscheinlich auch einen Zeitplan gesetzt, also bis wann oder da hat vielleicht jemand so von außen gesagt, bis da und da müsst ihr dann einen bestimmten Betrag erreicht haben. Wie ist da so Ihr Zeitplan oder ist das relativ offen, dass man sagt, wir gucken halt, wenn es 2020 okay, die Mittel sind, dann ist gut, wenn es 2025 erst sein soll, dann ist auch noch okay. Oder haben Sie einen straffen Zeitplan, dass Sie sich sagen, unsere Deadline ist bis 2020 oder 2021 müssen wir jetzt 75% des geforderten Budgets beieinander haben. Wie planen Sie da aktuell?
Man muss nicht die große Summe am Anfang haben. Man kann mit kleineren Millionensummen auch dann anfangen, um den Architektwettbewerb zu machen, bestimmte Berater zu holen, um die Ausstellungskonzept zu überlegen. Wir müssen auch mit der Stadt dann diskutieren über den Standort, wann, wie, was gemacht wird. Wir wissen alle hier in Ulm, wie die Stadt jetzt unglaublich viel baut. Man muss das in guter Abstimmung dann mit der Stadt dann planen. Aber dieses Jahr werden wir die große Aktion mit dieser Spendeaktion Einstein für Einstein dann starten.
Und mit der nächsten Tranche werden wir dann auf jeden Fall auch schon genug Geld reinbekommen, um die Dinge anzustoßen, die einfach Geld kosten, die wir uns jetzt noch nicht leisten können. Eben eine Machbarkeitsstudie zum Beispiel, das genauer auszuarbeiten, was man alles noch tun muss, einen Architektenwettbewerb vorzubereiten. Diese Dinge, für die wir momentan das Geld noch nicht haben, unser Mitgliedsbeitrag ist sehr gering, also wir können es nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren, aber diese zweite Tranche, die wird uns genug Geld bringen, damit wir diese Sachen dann starten können und dann eben auch das Ganze weltweit ausrollen können, um dann die großen Summen in Gang zu setzen.
Das heißt, Sie haben sich so eine Art Geschäftsplan oder so einen Meilensteinplan gemacht, wo Sie im Prinzip drin stehen haben, bis dahin möchte ich diesen Themenpunkt erledigt oder abgearbeitet haben und nach dem gehen Sie jetzt stringent vor und da ist eben zum Beispiel dann auch die zweite Charge von dem Verkauf von diesen Steinen eben ein einfach ein Meilenstein oder ein Punkt in diesem Plan und dieser Meilensteinplan sieht irgendwann mal oder hat am Ende mal das Ziel Fertigstellung eines fertigen Einstein Discovery Centers und Eröffnung zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, die Frage ist dann, wenn alles jetzt mal wirklich gut geht und sich alle, sagen wir mal, Hoffnungen erfüllen und dass sich alles positiv entwickelt, wann wäre denn so die Vision, dass das Einstein Discovery Center vorhanden ist, dass man es sehen oder natürlich dann besuchen kann. Was wäre denn so ungefähr auf der Zeitachse die Marke?
Weil so genau kann man nicht sagen, aber wir können in die Zukunft schauen. Dieses Jahr ist Einsteins 140. Geburtstag. Mhm. Es wäre super genial, wenn ein Museum laufen würde, gebaut ist, für seinen 150. Geburtstag.
2029.
Also in ungefähr 10 Jahren.
Ich meine, wir würden gern schneller starten, aber das wäre der endgültige Ziel, dass es dann in diese Zeit läuft.
Dann soll die große Geburtstagsfeier statt im Albert Einstein Discovery Center stattfinden.
Ja. Also ungefähr, ja, so von der Laufzeit. Jetzt von der Fläche, wie ist denn das überhaupt? Sie müssten dann oder der Träger müsste dann oder der Bauherr müsste dann irgendwo städtisches Baugebiet erwerben. Ich weiß gar nicht, dieses Gebiet hier heute, das sind ja Parkplätze da drüben, wo das dann vielleicht bautechnisch hinkäme. Wie gingen das überhaupt? Müssten dann die Parkplätze oder das ganze Vorbereich vor dem Bahnhof alles irgendwie umgebaut, umgestaltet werden? Oder ist das alles...
Ich meine, es gibt mehrere Orte, die wir diskutieren mit der Stadt.
Ja, ja.
Und wir haben keinen Ort zugesichert bekommen. Mhm. Es gibt Ideen, wie man über der ZOB baut. Es gibt Ideen, wo man an anderen Orten, die jetzt eröffnet werden. Ich meine, wir wissen, dass das Theaterviertel irgendwann umgebaut wird. Es gibt so viel, bis wir das Geld haben, können wir noch nicht dann sagen. Dann kann man die Planung dann machen, wenn wir wissen, das Geld ist da, wir wissen, welcher Ort, und dann geht man in die Stadt diskutiert mit uns. Mhm. Die überlegen, wo könnte denn das sein. Es kann nicht irgendwie außerhalb auf ein grünes Feld dann sein, denn es ist schwierig, dass Leute hinkommen. Es muss in der Nähe vom Hauptbahnhof sein und es gibt genügend Plätze dann.
Mhm. Also es sind bisher auf jeden Fall alles städtische Flächen, über die wir gesprochen haben, für die sowieso über eine Nutzung nachgedacht wird, die jetzt noch nicht genutzt sind oder wo die Nutzung sowieso geändert wird und die dann irgendwann mal bebaut werden oder anders genutzt werden und eben wo nicht jetzt was anderes weggerissen werden muss.
Somit also in den Überlegungen der Stadt ist das irgendwo im Hinterkopf, ist es nicht so, dass man das jetzt negiert und sagt, ach, das ist alles noch weit weg und wir bauen jetzt mal an die Stelle, die vielleicht für Sie in Frage käme, auf Luxem Parkhaus hin. Nein, das nicht, sondern die Stadt hat sehr wohl im Hinterkopf, dass da ein Projekt entstehen könnte und wird deshalb nicht quasi die Baufläche zubauen mit was ganz anderem.
Genau, die Stadt ist daran interessiert natürlich. Wenn wir das Geld bringen und das alles vorantreiben, ist es eine Win-Win-Situation für die Stadt. Mhm. Die kriegen finanziert eine tolle Discovery Center und die Stadt gewinnt.
Ja, ja. Touristen.
Touristen einfach für die Schulen, Ansehen. Für die MINT-Fächerförderung, für die Universitäten, die Hochschulen, einfach für das Freizeitangebot. Wir sind eine Wissenschaftsstadt ohne Wissenschaftsmuseum. Wir haben tolle Kunstmuseum, historische Museum, Burgmuseum, aber wir haben keine Wissenschaftsmuseum.
Und überhaupt wenig in Richtung Technikmuseum. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir hier schon diskutiert haben, damals im Lokaltermin, dass wir auf dem Gebiet ja relativ noch dürftig ausgestattet sind in einer Stadt, die eigentlich sehr viel mit Technik zu tun hat. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal kurz Musik. Wir spielen noch mal kurz, was habe ich denn überhaupt drin liegen? Ja, wir spielen einfach noch mal kurz Musik und hören uns dann. Habe ich überhaupt was drin liegen? Na, ich habe noch gar nichts drin liegen. Warst du gebannt?
Ja, wir haben so viel gequatscht.
Wir haben so viel gequatscht, genau. Ja, reden wir einfach noch mal kurz, bis ich die Musik eingelegt habe. Oder habe ich jetzt was drin? Ich glaube, ich habe doch was drin.
Ich meine, ein Wissenschaftsmuseum in Ulm gehört hierher. Wir sind eine Wissenschaftsstadt, wie ich gesagt habe. Und wir sind sehr reich wegen Technik hier in Ulm. Und deswegen gehört so eine Discovery Center in der Gegend hier.
Und weil Sie ja nach dem Standort gefragt haben, um den Bahnhof herum ist ja gerade alles im Umbruch und der ganze Bereich wird ja umgestaltet. Und darum gibt es da eben auch diese Optionen auf beiden Seiten des Bahnhofs, westlich, östlich. Also da ist viel Fläche, die sowieso geplant wird.
Gut, jetzt haben wir die Musik drin, den Paprika Chor heißt die Band. Und der Titel sollte heißen Welcome Home. Hören wir uns den an und in circa 3 Minuten sind wir wieder zurück. Radio Free FM mit der Plattform hier heute Nachmittag sprechen wir über das Einstein Discovery Center und zu Gast ist das Albert Einstein Discovery Center e.V., der Verein. Und meine Studiogäste, Sie dürfen auch mal kurz selber sagen, wer ist heute alles da?
Nancy Hecker-Dehnschlag.
Und Carsten Bischoff.
Ja, und wir haben jetzt über das Projekt und wir haben ein bisschen über den Meilensteinplan gesprochen. Wir haben ein bisschen über das Thema Finanzierung gesprochen. Und ich habe gesehen, es ist alles sehr, 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 sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Mühe. Vielleicht vorweg, Sie machen das ja alles ehrenamtlich, ne? Also Sie haben ja auch einen Job, Sie sind beide ja Physiker und beide auch beruflich tätig. Sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe. Das ist so quasi auch ehrenamtlich, was Sie so in Ihrer Freizeit machen, die ganze Aktivität, oder? Schon.
Es ist unser Hobby.
Ja, das heißt, der ganze Verein sind überwiegend, die Leute machen das alles ehrenamtlich, die machen das alles aus Begeisterung für Einstein und Begeisterung für die Technik und für die Physik. Das heißt, alles hängt am Engagement der vielen Mitwirkenden ab.
Ja, es ist so interessant. Wir sind nicht nur Physiker und Ingenieure und Techniker. Es gibt viele, die einfach sagen, ich meine, wir haben Apotheker, wir haben Lehrer, wir haben, was haben wir? Wir haben Architekten, wir haben Künstler. Die Leute sagen, das ist ein tolles Thema für die Stadt Ulm.
Ja. Mhm. Ja, es ist ganz breit gestreut. Also man denkt wirklich, die ganze Stadt ist abgebildet. Und klar, aber Sie haben völlig recht, es ist einfach viel Arbeit. Wir brauchen da auch noch mehr Unterstützung. Wir sind eben letztes Jahr sehr stark gewachsen. Wir haben auch unseren Vorstand erweitert. Ich bin auch erst im Vorstand, seit wir ihn erweitert haben, weil auch die Vorstandsarbeit natürlich mehr geworden ist und wir das breiter aufstellen mussten. Aber bei unseren Veranstaltungen, da helfen auch immer mehr Mitglieder mit, weil es insgesamt eben mehr Mitglieder gibt. Also wir haben ja nicht nur passive Mitglieder, wir haben auch aktive Mitglieder. Die meisten Mitglieder wollen einfach die Idee unterstützen und haben jetzt keine Zeit mitzuarbeiten. Das ist auch völlig in Ordnung, aber auch der Anteil von aktiven Mitgliedern wird immer größer. Und ja, je mehr Schultern sich da die Arbeit verteilt, desto mehr Aktionen können wir durchführen. Und das ist auch ein Ziel für dieses Jahr, dass wir an der Stelle weiter vorankommen. Da waren wir schon so zufrieden, dass wir letztes Jahr dann das 500. Mitglied begrüßen konnten. Und dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall noch weiter wachsen, damit wir eben einfach noch eine breitere Basis hier in der Stadt haben und auch eben alle Aktionen mit noch mehr Hilfe durchführen können und insgesamt auch vielleicht mehr Events planen und machen können.
Das ist mir jetzt genau die Frage für die Hörer dann auch. Wie kann man sich dann vielleicht einbringen? Wie kann man sich beteiligen? Wie stellen Sie sich das vor? Muss man dann, was weiß ich, irgendwo ständig jede Woche irgendwo zu irgendwelchen Vereinssitzungen kommen? Oder reicht es, wenn man irgendwo Ideen einreicht? Wie könnte man da an der Stelle sich jetzt beteiligen? Also die Mitglieder, die Sie gerne auch noch dazugewinnen möchten, sind jetzt bestimmte vielleicht Befähigung noch irgendwie gefordert oder fehlt es an irgendjemanden, der, was weiß ich, auf irgendeinem Gebiet noch irgendwo Wissen einbringen sollte? Wie stellen Sie es vor oder was für Menschen, was zum einen suchen Sie, zum anderen was konkret kann der Einzelne einbringen, tun? Also vielleicht geben wir da mal einen kurzen Einblick.
Ich meine, es ist oft der Fall, jemand interessiert sich für den Verein, ja, schreibt eine E-Mail und dann diskutieren wir mit dieser Person, was möchten Sie gerne machen. Wir haben sehr viele Leute, die machen Marketing, sehr viele Leute, die wirken einfach an Infostände. Wir haben Leute, die einfach in den Schulen etwas dann tun. Es ist einfach wichtig, wir haben eine ganze Truppe, die arbeitet an der Businessplan. Es gibt Leute, die einfach Ideen haben, wie man, wie wir diskutiert haben, dass wir Förderung vom Land oder Bund bekommen. So diese Leute müssen die Struktur wissen, wie alles das funktioniert. Am besten, wenn Sie Interesse haben, unseren Verein zu unterstützen oder Sie haben eine Idee, wie das vorangetrieben werden können, schreiben Sie uns und wir diskutieren darüber.
Aber die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass man wirklich Interesse an dem Projekt hat, an Albert Einstein hat. Und dann kann jeder schon natürlich Mitglied werden, auch rein passiv unterstützt er das natürlich, wenn er nur durch seine Mitgliedschaft und den Beitrag sagt, ich will dabei sein. Man muss natürlich nicht aktiv mitarbeiten und braucht daher auch nicht besondere Fähigkeiten. Aber wer das kann, der möchte es eben auch. Und man findet die ganze Information ja auf unserer Webseite. Ich habe sie vorhin schon mal.
Können Sie noch mal wiederholen.
Können Sie noch mal wiederholen.
museum-ulm.de.
Aber man kann auch einfach den Vereinsnamen eingeben, Albert Einstein Discovery Center. Dann findet man natürlich auch sofort die Homepage. Man kann direkt dort Mitglied werden, aber man kann vor allem sich auch informieren, was alles so läuft. Alle Veranstaltungen werden dort angekündigt. Wir haben jetzt ganz neu unser Konzeptpapier eingestellt, wo man ein bisschen genauer nachlesen kann. Das ist bisher die englische Version erst, die haben wir zuerst gebraucht. Die deutsche wird es dann auch demnächst geben. Aber alle Informationen, die wirklich wichtig ist, findet man dort und natürlich auch die Kontaktadressen, sodass, wie Nancy gesagt hat, man uns jederzeit anrufen kann, eine E-Mail schreiben kann, zu irgendeiner Veranstaltung kommen kann und dann diskutieren wir, was noch interessiert.
Was sind jetzt vielleicht die nächsten größeren Meilensteine? Gibt es irgendwo wieder eine Größe? Wir haben schon gesagt, das Thema mit der zweiten Charge von Ziegeln oder von Steinen wird dann auch auf irgendeine Veranstaltung angeboten. Aber gibt es sonst irgendwie noch Veranstaltungen oder Meilensteine in diesem Jahr, auf die wir hinweisen müssen? Oder ist das gerade noch in Planung?
Die Events sind momentan in Planung.
Mhm. Konkrete Termine haben wir da jetzt noch nicht oder können Sie noch nicht sagen, weil es noch nicht alles abgestimmt ist. Aber auch das wird dann immer über die Webseite, aber natürlich auch über die lokale Presse, das Radio und die ganzen Medien hier vor Ort kommuniziert.
Ja, und ansonsten, wenn wir jetzt mit Ihnen Kontakt persönlich aufnehmen, Sie sind ja auch öfter bei Infoständen, die dann in der Hirschstraße zum Beispiel dann aufgebaut werden. Das heißt, alle Menschen, die das einfach mal, die jetzt mal zum Beispiel in so ein schönes hier, so ein Konzept hineingucken möchten, Project Concept, und das nicht online angucken können, weil sie keinen PC hätten oder persönlich einfach auch mal das mit Ihnen durchsprechen wollten, haben die Chance, dann Sie ja auch dort anzutreffen, da bei so einem Stand.
Richtig, die kommen gerne vorbei, wenn wir in der Fußgängerzone oder auch mal wieder im Stadthaus präsent sind.
An sich, Sie haben ja schon in den letzten 2 Jahren den ein oder anderen sonst Event veranstaltet. Also der Zuspruch war, glaube ich, immer sehr, sehr hoch. Sie haben es davor auch schon gesagt, viele Menschen gekommen sind, als Sie letztes Jahr im März die Veranstaltung hatten. Also der Zulauf oder das Feedback, was Sie bekommen, ist doch eigentlich dann...
War wirklich immer positiv, oder? Und jedes Mal haben wir neue Mitglieder dazu gewonnen. Jedes Mal ist der Verein größer geworden und gewachsen. Und ja, das motiviert uns natürlich auch, genauso weiterzumachen und diese Veranstaltungen auch immer wieder aufzulegen, die dann so gut angenommen werden.
Es ist immer sehr schön, nach dieser Veranstaltung mit den Menschen zu sprechen. Was haben sie gut gefunden oder so. Und es war bei The Next Big Thing, es war der Vortrag vom Herrn Hanna Gutfreund, der ist der akademische Direktor der Einstein-Archiv, der ist Physiker und macht auch sehr viel Forschung über Einsteins Physik.
Ja.
Und er hat das so super Spezialrelativitätstheorie präsentiert. So viele Leute sind gekommen und haben gesagt, das war... Ich konnte mir vorstellen, wie das funktioniert. Das war so schön. Und dann bei der Ikone Albert Einstein, wenn man diskutiert über Einstein in Kunst und wie man seine Bilder sieht, ich war super überrascht, wie viele Leute gesagt haben, das habe ich nicht gewusst. Und diese Resonanz ist so toll. Die Stimmung war immer bei diesen Veranstaltungen sehr toll. Die Gespräche danach waren gut.
Sorry. Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, offensichtlich das Thema Einstein ist ja auch in der Stadt angekommen und wir haben zum Beispiel hier am vorigen Dienstag, vorgestern war der Dr. Roth, Hans-Walter Roth, Stadtrat der CDU hier bei mir im Studio und hat gesagt, unbedingt ein Thema soll ich doch noch erwähnen. Es gibt eine Idee von ihm, nämlich dann über den Sedelhöfen mit Richtung Münster, also quasi so eine Art, wahrscheinlich so einen Mast zu errichten, wo dann im Prinzip von den Sedelhöfen, also dem Geburtshaus, bis in Richtung Münster eben ein Laserstrahl dann quasi gesetzt wird, um quasi auch noch auf Einstein hinzuweisen. Also da sind doch auch Ideen, entstehen Ideen im Kontext von Einstein, die ja auch zeigen, dass das Interesse und einfach das Thema, glaube ich, momentan in Ulm sehr, sehr gut ankommt und verbreitet ist.
Und wir finden es toll, dass die Stadt auch hier aktiv ist, noch mehr Ideen hier reinzubringen.
Ja. Wir freuen uns über alles, was dieses Thema betrifft und was hier passiert in der Stadt. Ja. Und je früher, desto besser. Sowas kann man vielleicht schneller realisieren, schneller umsetzen als jetzt das Discovery Center als Ganzes. Und tolle Sache natürlich, wenn was passiert.
Sehr schön. Ich denke, wir bleiben einfach am Thema weiter dran. Wenn es was Neues geht, begrüßen wir Sie sehr gerne wieder hier bei uns im Studio. Wir sind für heute dann auch schon wieder so ziemlich durch mit der Plattform. Wir haben 16:59 und gleich 30 Sekunden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, wer da war. Noch mal kurz den Namen.
Nancy Hecker-Dehnschlag.
Und Carsten Bischoff.
Und mein Name ist Michael Trost, hier an der Moderation. Bedanke mich auch fürs Zuhören. Um 17 Uhr geht es im Programm weiter und wir sagen Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.